Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt einen Spruch dazu, der sagt, Krisenzeiten sind Investitionszeiten. Und das kann man jetzt nicht schwarz-weiß sehen, aber grundsätzlich finde ich das erstmal nicht falsch. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der digitalen Baustelle mit einem GPS-gestützten Gerät. Wenn die Krise mir Fachkräfte entzieht und Kosten steigert, muss ich effizienter werden. Bedeutet, wenn ich in so ein Gerät investiere, in eine Digitalisierung investiere, dann werde ich schlagfertiger. Und es gibt ein weiteres Zitat, was da, finde ich, sehr gut reinpasst. Es gab mal einen Eishockeyspieler, Wayne Gretzky, der hat gesagt, ein guter Eishockeyspieler spielt dort, wo der Puck ist. Ein großartiger Hockeyspieler spielt dort, wo der Puck sein wird. Das ist, finde ich, ein entscheidendes Kriterium. Nicht immer nur auf die Veränderung schon zu reagieren, sondern tatsächlich auch mutig in der Zukunft sich selber bestimmte Ziele zu stecken und die dann zu verfolgen.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir hatten eine Folge aufgenommen mit dem Alexander, das heißt die zweite Folge mit ihm. Haben wir ein bisschen spontan aufgenommen an der Stelle. Heute ist der 11.11. Gestartet haben wir so kurz vor 11 Uhr. Das merkt man auch im Gespräch dann, wo Tobias passend dann auf diese tolle 11.11 Uhr reagiert.
Ja, man wird es merken. Lasst euch überraschen. Ja.
Genau, aber es ging um das Thema, das aktuell natürlich irgendwie alle betrifft, wo sehr viele Leute drüber nachdenken, über die Krise. An der Stelle ist jetzt keine negative Definition daher. Also Krise heißt ja auch nichts anderes als Wendepunkt, und diesen Wendepunkt haben wir uns mal betrachtet. Wie siehst du das? Was haben wir denn so besprochen, Tobias?
Genau, also Alexander macht jetzt ja seit längerer Zeit bei uns die Zahlenwerkstatt, also hat sehr, sehr viele Unternehmen auch in der Beratung, wenn es um das Thema Zahlen geht, also Plankosten, Kalkulation, Consulting, Controlling, besser gesagt, Entschuldigung, und das Ganze, ja, also einen tiefen Einblick bei ihm auch dann hinterlassen hat. Und da hat er auch uns konkrete Maßnahmen geschildert und auch konkrete Themen, die dann aufgefallen sind, was nicht so gut läuft, was besser läuft und was erfolgreiche Unternehmer auch auszeichnet und welche Maßnahmen man auch konkret ergreifen kann. Also wirklich mal konkrete Themen genannt, die auch, glaube ich, jedem Zuhörer hier einfach auch sehr, sehr gut weiterhelfen können.
Ja, und natürlich konnte Alexander jetzt keine genauen Details nennen zu den Firmen, die er da betreut. Und vieles ist ja auch mal sehr, sehr individuell. Aber wir haben da schon versucht, natürlich das möglichst so gleich zu sehen, weil viele Sachen wiederholen sich einfach. Je nachdem ist natürlich eine andere Auswirkung. Ne? Also ob man jetzt, wie man jetzt Kosten senkt zum Beispiel, wie man da an der Produktivzeit, womit wir ja im Gallerbau das Geld verdienen, wo wir die Zuschläge mit reinholen, oder auch das Thema Logistik zum Beispiel, so wie man da reagieren kann. Ne? Ja. In dem Sinne würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, lieber Alexander, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Das zweite Mal, Premiere, das erste Mal, dass wir jemanden zum zweiten Mal hier zu Gast haben. Hat aber auch einen bestimmten Hintergrund, aber erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke. Freut mich. Ich fühle mich geehrt, dass ich das zweite Mal dabei sein darf.
Tobias, das stimmt nicht. Hallo Alexander, erstmal an der Stelle. Wir hatten Hans auch schon zweimal. Wenn man es so sieht, die Folge haben wir natürlich, die beiden haben wir an einem Stück weggedreht, aber wenn man es ganz rein formell sieht, war der zweimal da.
Okay, na gut. Wie war das? Klugscheißer, da konntest du noch nie jemand leiden.
Ja, herzlich willkommen, Tobias, hier in unserer Runde.
Hallo ihr zwei.
Genau, worum soll es in dieser Folge gehen? Also wir hatten überlegt und wir haben dich hier eingeladen, einfach mal so einen Blick von außen auf die aktuelle Lage zu werfen. Also einen Blick auf die Krise, wenn man es so nennen mag, auf die Inflation, auf Sachen wie Strompreise, Energiepreise, Materialpreise und wie die Entwicklung so ist. Weil ich denke, wir merken alle ja so einen gewissen Trend, wo sich viele Gallerbauer mit beschäftigen und ja, wir haben dich, Alexander, dazu eingeladen, weil du sehr viel mit Zahlen dich auseinandersetzt und auch einen guten Blick und nah an den Kunden bist, die wir haben, wenn es darum geht.
Ja, vor allem jetzt auch nach einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr, wo du jetzt bei uns ja auch die Zahlenwerkstatt machst und jetzt ja auch schon sehr, sehr viele Plankosten oder auch Beratungsthemen gehabt hast im letzten Jahr, hat uns einfach mal interessiert, wieso dein Blickwinkel jetzt ist, was sich auch vielleicht in diesem einen Jahr auch verändert hat jetzt in der Branche.
Einiges. Dynamisch ist so ein Stichwort. Also wir haben letztes Jahr im Mai haben wir angefangen damit. Und tatsächlich, meine Blickwinkel haben sich geändert in vielerlei Hinsicht, nämlich hauptsächlich dahingehend, dass die Betriebe meistens zu langsam sind. Da habe ich vorher gedacht eigentlich, dass die Betriebe schneller auf solche dynamischen Prozesse am Markt, Ummarkt, Weltpolitik, Krisen, Inflation etc. reagieren würden. Und die Meinung muss ich heute revidieren, denn gerade jetzt so im zweiten Halbjahr hat sich herausgestellt, dass viele, viele Betriebe ihren Zahlen einfach hinterherlaufen, weil sie eben nicht reagiert haben, obwohl sie ihre Zahlen kennen.
Also zu langsam in Bezug auf was genau? Kannst du das ein bisschen konkretisieren noch?
Ja, gerne. Also nicht in der Gesamtheit, aber einer der Hauptfaktoren dieses Jahr waren die energetischen Kostensteigerungen. Sowohl privat als auch gewerblich, industriell, alle sind von Gaspreis- und Strompreiserhöhungen betroffen. Ursächlichkeiten gibt es viele, die brauchen wir hier nicht erörtern. Fakt ist, die Betriebe müssen deutlich mehr für Benzin an der Säule zahlen. Und während Plankostenrechnungen Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres beispielsweise noch mit roundabout 1,30 Euro bis 1,60 Euro netto pro Liter für die Gerätepreise kalkuliert wurden, 3 Euro, 3,20 Euro für 1:50 Gemische, haben wir heute Preise von 2 Euro, 2,20 Euro netto, die wir ansetzen müssen. Im Süden momentan beispielsweise 2,40 Euro, 2,60 Euro Diesel an der Säule. Mhm. Müssen uns immer den Nettowert angucken, natürlich betrieblich. Aber wenn man heute unter 2 Euro netto in der Kalkulation ansetzt für den Spritverbrauch, Dieselverbrauch des Gerätes, dann kann das einfach nicht kostendeckend sein. Und da sind viele, viele Betriebe in eine Falle dieses Jahr gelaufen, die ihre Gerätestundenpreise, ihre Einzelkosten mit 1,30 Euro, 1,50 Euro, 60 berechnet haben. Dann das ganze Jahr über bis in den Herbst teilweise, manchmal jetzt auch noch, damit kalkulieren. Und da reden wir haben mal so Beispielzahlen durchgerechnet, bei einem 5-6 Tonnen Bagger, 500 Stunden Einsatzzeit im Jahr, also Leistungszeitraum, reden wir mal eben über 5.000 bis 10.000 Euro Differenz, die mir keiner bezahlt, die dieses Gerät mehr verbraucht an der Stelle. Und je größer die Geräte sind, desto enormer wird es natürlich. Wenn man im Erd- und Tiefbau sich mal so 16, 20, 22 Tonnen Geräte anguckt, die sich ihre 20, 25 Liter pro Stunde reinpfeifen, dann hat man an der Stelle tatsächlich pro Stunde quasi eine Stunde Einzelkosten aus dem Lohn, die man damit querfinanziert, weil mir keiner den Sprit bezahlt. Das ist ein Punkt. Mhm. Einer der Hauptpunkte dieses Jahr gewesen.
Und also du meinst, dass viele Firmen zu viel reagieren und dann nicht agieren. Wie komme ich denn ins Agieren, dass ich da proaktiv drauf mich vorbereite?
Ja, proaktiv ist immer ein Problem, weil wir mit in der Branche natürlich eine Vorlaufzeit haben. Wir haben momentan immer noch laut BGL-Umfrage von jetzt aus dem November, ist die rausgekommen, Anfang des Monats erst, von 16 Wochen in der Pflege und roundabout 19 Wochen im Bau. Also das hat auch Einfluss auf Materialpreise, aber gerade jetzt für die Geräte, wenn ich heute ein Angebot abgebe, den Auftrag bekomme und habe in der Zwischenzeit eine Spritpreiserhöhung, dann ist das proaktiv gar nicht so ganz einfach. Aber ich muss reagieren und reagieren erstmal dahingehend, dass ich mir ausrechne, wie viel kostet meine Stunde tatsächlich. Und agieren ist, dass ich es in die Kalkulation übernehmen muss. Ich kann nicht nur einfach wissen, dass meine Gerätestunde teurer ist. Ich muss diesen Einzelkostenfaktor an die Kunden und Kundinnen weitergeben. Und davor scheuen sich sehr viele Betriebe. Sehr viele Betriebe haben Angst davor, dass ihre Auftragslage dann kleiner wird. obwohl wir momentan halt, wie gesagt, noch 4, 5 Monate Vorlauf haben. Also gerade jetzt in Zeiten des Auftragsüberhangs, den wir die letzten fast 10 Jahre ja hatten, sind eigentlich immer die Zeiten, um Preise anzuziehen und auszuloten, wo kann ich überall hin. Also aktiv werden ist tatsächlich das Stichwort und das tun die Betriebe häufig nicht.
Aber die Frage wäre ja nicht, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, das immer zu machen, sondern wie viel kostet es mich, es nicht zu tun?
Es kostet den gesamten Mehrpreis an der Stelle, den ich für den Sprit ausgebe, einzelkostentechnisch. Mhm. Das ist am Ende, wenn man es runterbricht, mein Gewinn, der mir flöten geht. Mhm. Und wenn der irgendwann eingebrochen ist und ich ins Defizitäre rutsche, kriege ich meine Verwaltung nicht mehr bezahlt. Also wir haben Betriebe dieses Jahr gesehen, die 6-stellige Minuswerte eingefahren haben im Ergebnis, weil sie nicht auf Materialpreisänderungen im Einkaufsbereich reagiert haben und nicht auf energetische Kostensteigerungen reagiert haben, sondern mit den Preisen weitergerechnet haben.
Wie mache ich das jetzt rein technisch praktisch? Also das heißt, ich habe jetzt meinen Vorlauf von, was weiß ich, 5, 6 Monaten, der Auftrag ist da. Muss man wahrscheinlich noch unterscheiden, ob gewerblich oder privat, also BGB oder VUB-Vertrag. Wie mache ich das praktisch? Jetzt kommt so eine Krise, die wir jetzt mal wieder eine haben, rein. Ich habe die Preise vereinbart. Wie gehe ich da vor?
Das sind Übergangszeiträume, die in dem Moment erstmal als unternehmerisches Risiko zu bewerten sind. Ich brauche Pufferbereiche. Ich muss mir in dem Moment in einer Bewertung, wenn ich mir angucke, wie viel Sprit habe ich letztes Jahr verbraucht und meine Geräte sind erstmal fiktiv gleich geblieben, meine Verbräuche sind gleich geblieben, meine Baustellen sind gleich geblieben. Aber ich erwarte in dem Moment vielleicht eine, wenn ich das Risiko nicht erwarten kann, so wie jetzt beispielsweise die Ukraine-Krise, dann habe ich ein Problem, weil diese Übergangszeit in dem Moment der Vorlauf ist und das ist mein unternehmerisches Risiko. Da kann ich schwer drauf reagieren. Ich kann mit den Auftraggebenden kann ich sprechen. Und häufig ist auch eine Gesprächsbereitschaft vorhanden, aber ich habe in der Regel keine rechtliche Handhabe, um den Preis zwischen Auftragserteilung und Durchführung, Ausführung zu erhöhen. Ist in der Regel nicht möglich. Bedeutet, sobald ich merke, muss ich sofort reagieren und nicht abwarten. Und das, was in der Zwischenzeit an Mehrkosten entsteht, ist das unternehmerische Risiko, was ich normalerweise auch in gewissem Maße in meinem Wagnis eingebaut habe. Also wir reden ja nicht nur über Gewinn zusätzlich zu den Zuschlägen bei Baustellengemeinden und allgemeinen Geschäftskosten, sondern wir reden an der Stelle ja auch über einen Wagnisanteil. Und der ist erstmal zweckungebunden. Der kann dann dafür benutzt werden. Aber es kann auch sein, dass ich es nicht gepuffert bekomme. Unabhängig davon geht man normalerweise von einem Überverbrauch aus. Also wenn ich letztes Jahr 100.000 Euro Spritverbräuche in meiner Buchhaltung hatte, dann macht es Sinn, in diesem Jahr für eine zukünftige Planung nicht die 100.000 anzusetzen, sondern alleine schon aus Inflationsgründen oder eben auch aus Gründen der Risikobewältigung, der Risikopufferung an der Stelle mit einem höheren Wert zu planen. Wenn ich ihn nicht brauche, ist es mein Gewinn. Aber wenn ich ihn brauche, dann habe ich ihn in der Hinterhand.
Aber eigentlich müsste ich das ja oder meine Plankosten ja nicht jetzt so jahresweise sehen in dem Fall, oder? Weil ich müsste doch eigentlich sagen, jetzt aktuell ändern sich die Kosten, es ändert sich die Kostenstruktur, da muss ich doch eigentlich sofort in die Plankostenrechnung eingreifen, oder?
Sehr guter Aspekt, absolut. Würde ich so definitiv unterschreiben, wird aber von vielen leider nicht so gehandhabt. Viele sehen eine Plankostenrechnung, allgemein eine strategische Controlling-Planung, als einmal jährliche Aufgabe an. Ist es aber nicht. Ich habe einen kontinuierlichen Prozess in Betrieben, das sogenannte operative Controlling, Nachkalkulation, Buchhaltung, also Erfassung des Status Quo, was passiert. Wenn ich dort Ausreißer feststelle, egal ob das Sprit, ob das Material ist, Personalwechsel, mehr Stunden, weniger, vollkommen egal, dann ist der Zeitpunkt gekommen, eine Plankostenrechnung, eine strategische Planung wieder herauszuholen und anzupassen. Im Idealfall sofort, monatsweise, immer wieder Controlling betreiben, um zu gucken, wie ist der Status quo? Sind wir auf Kursziel oder sind wir links, rechts abgedriftet in dem Moment? Absolut richtig.
Kann ich so Momente, wenn ich merke, diese Auslöser sind gerade da. Also ich habe gerade einen Moment, da merke ich, in dem Bereich steigen die Energiepreise gerade krass. Ich heize noch mit Gas und merke, oh, da muss ich jetzt agieren. Kann ich mir so Szenarien vorbereiten, damit ich viel schneller arbeiten kann? Also kann ich Sachen schon vorher, wenn ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit habe, mir schon als Szenario dahinlegen und es dann quasi aus der Schublade ziehen, an meine Plankostenrechnung andocken und sagen so, das ändern wir jetzt, damit ich möglichst schnell auch diese, ja, Übergangszeit, diesen Vorlauf so klein halte wie möglich.
Ja, das ist wieder der Konjunktiv des Wenn-Falles. Wie viele Wenn-Fälle möchte ich als Szenarien in der Schublade liegen haben und wie viele brauche ich? Im Portfolio-Management aus der Finanzwelt gibt es so etwas auch. Es gibt sowas selbstverständlich, dass ich sagen kann, wir nehmen jetzt mal energetischen Umbau, ja, Gaspreiserhöhung und ich investiere jetzt in eine Wärmepumpe oder in eine PV-Anlage. Aber war das abzusehen? Um ehrlich zu sein, in der Intensität nicht. Also, wo ist dann der Triggerpunkt, der mir sagt, ich brauche jetzt ein Szenario? Ich glaube, das Andocken an die Plankostenrechnung ist eigentlich recht einfach. Wenn ich merke, ich bekomme den Brief von meinem energetischen Versorger, dann ist es in sehr kurzer Zeit, ist es möglich zu wissen, wie viel Geld brauche ich, was muss ich investieren und wann greift es? Das Problem ist dann immer die Umsetzung, also nicht die Szenarienbildung, sondern wir haben in allen Bereichen Fachkräftemangel. Also wenn ich selbst sage, ich möchte jetzt meine gesamten Bürogebäude, möchte ich energetisch umbauen, dann ist es für die Betriebe genau das gleiche Problem, einen Fachbetrieb zu bekommen, der kurzfristig in der Lage ist, mein Haus umzubauen, mein Bürogebäude, meine Halle umzubauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob eine Szenarienbildung an der Stelle tatsächlich den Einsatz rechtfertigt, weil es eigentlich recht einfach ist, sowas in der Plankostenrechnung zu hinterlegen. Wenn ich sage, ich brauche 30.000 Euro, dann kann ich die als Sonderausgabe, als irreguläre Investition mit reinnehmen.
Entschuldigung, 11:11 Uhr im Rheinland, da kommt gerade was dazwischen.
Ach Gott.
Entschuldigung.
Genau. Sagt man Hello oder sagt man Halav?
Je nachdem, wo du bist.
Bei uns sagen sie Haier Krabau im Nachbarort Schöpping. Also ich verstehe es
Okay.
auch nicht. Macht ihr das mal für euch.
Sorry, kam gerade dazwischen. Tut mir
Ja,
leid.
alles gut. Das sind die Unwägbarkeiten, die auf einmal vor der Tür stehen.
Wie reagieren wir darauf?
Genau.
Wie reagieren wir darauf? Genau. Also, ich verstehe den Ansatz, den du hast, Thomas. Ich sehe ihn allerdings erstmal vom Gedanken her, weil wie viel Zeit will ich investieren? Also, ich bin immer eigentlich jemand, der gerne schnell reagiert und dann muss ich schnell eine Entscheidung treffen. Das Wenn, das dreifache Wenn, den doppelt potenzierten Konjunktiv, brauche ich ihn, brauche ich ihn nicht? Ich
Das
habe lieber
bremst
ein
mich aus, ne?
kurzfristiges Kom Naja, wenn man Langeweile hat, kann das wahrscheinlich auch für einen Kaminabend bei einem Cognac interessant sein, ja? Also will ich nicht ausschließen. Da tickt ja auch jeder anders an der Stelle, ob man lieber schon mal drei in der Schublade liegen hat oder nicht. Aber es ist in der strategischen Planung eigentlich recht einfach, mit solchen Szenarien umzugehen, weil wenn ich jetzt mal einen Spritpreis wieder nehme, wenn ich merke, ich fahre morgens an der Säule vorbei und denke mir, was denn hier passiert, 40 Cent mehr für den Diesel, dann kostet es mich 3 Minuten mal eben in eine Plankostenrechnung oder in eine Geräteverwaltung reinzugehen, die Gerätepreise in dem Moment neu durchkalkulieren zu lassen mit einem neuen Dieselpreis und zu sehen, oh, mein Einzelkostenfaktor ist mal eben 8 € teurer geworden die Stunde. Aber nur zu sehen, dass da 8 € mehr steht, hilft halt nicht. Dann muss ich hingehen und sofort die Angebote anders kalkulieren und natürlich Nachtragsmanagement. Also das ist so ein Thema, wo halt viele einfach auch sehr, sehr viel Geld liegen lassen, weil gerade mit Nachträgen lässt sich ja immer Geld verdienen. Und wenn ich dann immer noch meine alten Nachtragspreise halt eben abrechne, dann mache ich einen doppelten Fehler. Erstens, ich kalkuliere für die Zukunft mit falschen Werten und rechne die Zusatzarbeiten noch mit einem veralteten Wert zusätzlich ab.
Es potenziert sich dann.
Richtig.
Ja, genau. Ich wollte noch kurz einmal kurz rein. Jetzt haben wir ja sehr viel über Energie gesprochen, über Energiekrise. Man hört immer Krise, Krise, Krise. Okay, jetzt haben wir noch eine Inflation. Was heißt das denn eigentlich für die Branche jetzt?
Also erstmal ist Inflation, finde ich, ja nichts Schlimmes. Wenn man sich volkswirtschaftlich Inflation und Deflation im Vergleich anschaut, dann ist Inflation eigentlich erstmal immer der schönere Weg als eine Deflation. Das heißt ja erstmal nichts anderes, als dass Dinge teurer werden. Und das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte oder seit Erfindung des Zahlungsmittels. Wir haben allerdings gerade ein Problem mit einer steigenden Inflation. Wenn man sich die Zahlen der letzten 10 Jahre anguckt, dann hatten wir Inflationsraten teilweise von 0,5%, 1%, so vor 3, 4 Jahren. Letztes Jahr hatten wir dann 3,1%, da zog es dann auf einmal schon an. Und in diesem Jahr haben wir, also ich glaube, der Wert von August, September vom Statistischen Amt war noch, dass wir so bei 7 standen. Hochrechnungen gehen eher schon fast von zweistellig aus. Und da schlägt natürlich in einer globalisierten Welt der gesamte Transportweg volles Brett rein, weil alles mit Energie läuft, egal was. Alles, was transportiert wird, und wir haben nun mal keine Produktion um den Kirchturm heutzutage mehr, sondern jegliches Gut, jegliche Rohstoffe, jegliche Waren, Güter werden in irgendeiner Form verbracht, transportiert. Und da hat jeder Betrieb mit zu kämpfen. Das Problem bei der Inflation ist einfach, dass wir eine Geschwindigkeit aufgenommen haben, die höher ist als in der Regel die unternehmerischen Wagnisse. Also soll heißen, wenn wir jetzt Inflation nehmen, beispielsweise bei Materialpreisen. Viele Handelsunternehmen geben heute überhaupt gar keine Preise mehr raus, außer tagesaktuell. Das heißt, wenn ich heute einen Preis bei meinem Materiallieferanten anfrage, hat der morgen vielleicht schon gar keine Gültigkeit mehr. Also es ist definitiv ein Problem, aber es ist auf verschiedene Einzelkosten einzeln zu betrachten und einzeln zu bewerten, wie man damit umgeht, weil die Inflation an sich ist für mich als Betrieb umsatztechnisch erstmal ja gar nicht tragisch. Wenn ich mehr für Einzelkosten bezahle und die bezahlt bekomme, dann habe ich auch mehr Deckungsbeitrag. Weil wenn ich 10% Inflation habe und ich zahle jetzt nicht mehr 100.000, sondern 110.000 Euro für Material, habe ich 110.000 Euro Einzelkosten, die ich bezuschlage mit meinen 20%, und am Ende habe ich dadurch auch die Inflation wieder ausgeglichen, betriebsseitig. Also die Inflation ist in dem Moment nur ein Problem, wenn ich den Auftrag schon habe, das Material aber noch nicht einkaufe, noch nicht einkaufen kann, weil ich 19 Wochen Vorlauf habe. Und in der Zwischenzeit steigt der Preis, dann habe ich ein Problem.
Okay,
Die
aber
Inflation an sich in der Begrifflichkeit ist erstmal nicht das Problem.
bezahlt bekommen ist ein guter Stichpunkt. Was bemerkst du denn, wie sich so die Auftragslage verändert? Weil irgendwann gehen ja auch die Aufträge dann zurück. Also ich höre auch schon von Aufträgen, ich sag mal, im hoherwertigen Bereich, wenn es dann um Poolgärten geht und so weiter, wo dann auch Aufträge zurückgenommen werden.
Ich glaube, das muss man situativ oder partiell betrachten zwischen den unterschiedlichen Zielgruppen, die versorgt werden. Prinzipiell ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Wir haben gegenüber letztem Jahr ungefähr 3 Wochen weniger Vorlauf. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Also der Vorlauf selber ist immer noch da. Wir haben aber auch die letzten Jahre einen enormen Überhang an Auftragslage gehabt. Also wir haben eigentlich viel zu viele Aufträge in der Branche zur Verfügung stehend gehabt gegenüber den Fachkräftestunden, die insgesamt in der Lage sind, diese Aufträge abzuarbeiten. Und das verschiebt sich momentan. Ob das jetzt speziell bei Pools ist, ob das in der öffentlichen Hand ist oder ob das der Gewerbekunde an der Stelle ist, der dann doch lieber auch sein eigenes, keine Ahnung, IT-Dienstleister wie wir, die unser Haus eher auch energetisch umbauen, anstatt vielleicht den Parkplatz neu machen zu lassen. Das trifft erstmal alle Branchen an der Stelle. Was wir feststellen, ist, dass wir eine Verschiebung haben werden. Da sind sich Kurt Sachs und ich auch einig bezüglich der Preise, die dann genommen werden können. Also nicht, dass die Aufträge nicht da sind, denn da gibt es auch eine Umfrage vom BGL, der war in der BIGA vor kurzem. Es sehen tatsächlich 62% der Betriebe heute, also fast 2/3 der Betriebe, sehen die Gesamtsituation der Geschäftslage gleich oder sogar besser als letztes Jahr. Aber nur 45%, etwas weniger als die Hälfte, sehen die Ertragslage gleich oder besser. Also die Auftragslage ist eigentlich da, aber die Ertragslage wird schlechter, weil die Kosten nicht weiter gereicht werden.
Was meinst du, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die man jetzt in der Kalkulation daran hat, da was dran zu ändern? Oder was könnte ich machen, um dem entgegenzuwirken?
Darf ich frech sein? Sauber kalkulieren. Es ist heute immer noch so, dass ich draußen so viele Betriebe leider sehe, die ihre Preise größtenteils schätzen, die nicht wissen, wie hoch ihre tatsächlichen Stückkosten, Einzelkosten für bestimmte Leistungen sind. Es ist so, dass interessanterweise von den Wertigkeiten, wie die Betriebe die Branche sehen, da gab es im Frühjahr gab es mal eine Umfrage, das sind immer diese Halbjahresumfragen vom BGL, da haben weniger als die Hälfte die Schulnote 1 oder 2 der ganzen Branche vergeben. Also das waren, glaube ich, 40%. Aber es waren 2/3 der Betriebe, die ihren eigenen Betrieb die Schulnote 1 oder 2 gegeben haben. Mhm. Also Stichwort Selbstbild und Fremdbild, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Die Fremdwahrnehmung war gar nicht so super. Ja? Also der Branche geht es gar nicht so gut. Weniger als die Hälfte hat eine Schulnote 1, 2 vergeben. Aber 2/3 haben sich selber die Note 1 und 2 gegeben. Also das passt ja irgendwie nicht zueinander.
Woran mag das liegen?
Falsches Verständnis der eigenen Zahlen.
Ja.
Es gibt so viele Betriebe, die ihre BWA einmal in die Hand nehmen und am Ende des Jahres gucken, was da unterm Strich steht.
Ja.
Und dann ist Ende.
Und
viele können eine BWA noch nicht mal lesen. Also Geschäftsführende, die nicht wissen, was in einer BWA, in einer SUSA insgesamt drinsteht. Obwohl das eigentlich das sind die Basics der Betriebswirtschaft, der Geschäftsführung, zu wissen, was mein Betrieb an Kosten produziert und vor allem, wo sie produziert werden.
Welchen Weg empfiehlst du den Leuten, wenn die jetzt nicht sauber kalkulieren? Ich meine, unterschiedlich natürlich, wo sich jeder befindet, also welchen Stand er jetzt schon hat, also ob er schon kalkuliert, ob er nicht genug kalkuliert.
Naja, die Frage ist ja, was versteht man jetzt unter sauber kalkulieren? Also das
genau,
müsste man vielleicht
genau
Mal definieren, ne?
Also wenn jemand natürlich 30 Jahre Berufserfahrung hat und sauber kalkuliert im Kopf, auf dem Heftrand oder in einer Einzelkostenrechnung in irgendeinem Programm, dann ist das für mich alles saubere Kalkulation. Saubere Kalkulation bedeutet für mich nicht, dass man im Dataflow Business beispielsweise tatsächlich unsere Vorkalkulation in Anführungsstrichen sauber nutzt, sondern dass man die Basics verstanden hat und umsetzt, dass ich bestimmte Einzelkosten habe, die an jeder Baustelle anfallen, Punkt, die kann ich nicht wegdiskutieren. Dahinter kommen meine allgemeinen Geschäftskosten und Baustellengemeinkosten, die ich auf alle diese Einzelkostenarten umlegen muss. Und am Ende will ich mit meinem Betrieb Geld verdienen. Aber das ist nicht das, was in der Praxis standardgemäß gemacht wird. Standardgemäß wird in der Branche sehr häufig geschaut, was nimmt der Mitbewerb bei mir? Ja, warum haben Sie 55 Euro Stundensatz? Ja, nehmen hier alle.
Also Bilanz lesen und verstehen, also Kennzahlen verstehen, bewerten können.
Ich würde es etwas allgemeiner formulieren. Ich würde die Betriebswirtschaft eher als Stichwort nennen.
Ich würde gerne nochmal auf die Unternehmen zurückkommen. Es gibt ja immer, also du hast ja auch einige in der Beratung auch letztendlich gehabt und hast ja auch dann sehr, sehr viel schon gesehen, haben wir ja gerade auch daraus mitbekommen. Was machen denn erfolgreiche Unternehmer gerade richtig? Weil es wird ja gerade auch viel über Krise und so weiter geredet. Ich denke, für mich persönlich ist es auch eher so, das Mindset ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder? Also, dass ich wirklich mich davon freimache, weil es wird ja weiterhin, ist ja jetzt nicht alles so richtig schlecht, aber auch wenn es vielleicht so dargestellt wird, weiß ich nicht. Aber was machen erfolgreiche Unternehmer gerade oder was zeichnet die aus?
Sie werden ihrem Namen gerecht. Sie unternehmen etwas. Sie führen ihre Geschäfte. Sie lassen sich nicht führen. Das ist meiner Meinung nach das Kernkriterium und der Kernmaßstab für mich persönlich in der Beratung, wenn ich sehe, ob Betriebe vernünftig gesund sind oder ob sie meinen, gesund zu sein. Dass immer wieder es darauf hinausläuft, was habt ihr in der letzten Zeit denn gemacht? Was habt ihr unternommen? Und dann ist es bei den Betrieben, die ihren Zahlen hinterherlaufen, immer der Aspekt, dass sie nichts unternommen haben. Also die Fähigkeit, etwas umzusetzen und nicht nur ein, Thomas, du hattest vorhin das Fallbeispiel aus der Schublade zu sehen, ja, wir könnten und bleiben im Konjunktiv. Und das ist die Kernaufgabe einer Geschäftsführung für mich. Ich unterscheide an der Stelle für mich in der Begrifflichkeit, ob eine Person Chef, Chefin oder ob es Geschäftsführende sind. Weil das ist der Name Führung. Das ist Personalführung, das ist Betriebsführung, das ist betriebswirtschaftliche Führung. Das steckt alles in dieser Begrifflichkeit drin. Und ich versuche in der Beratung den Menschen immer Mut zu machen, sich hinzustellen und Entscheidungen zu treffen. Also nicht immer abzuwarten und nochmal hinausschieben und mit dem Alltagsgeschäft die Entscheidung vielleicht wieder hinten anzustellen, weil gerade dies oder jenes angefallen ist. Sondern wenn ich merke, dass ich eigentlich gerade auf etwas reagieren muss, und ich fand den Vergleich vorhin von dir gut, es ist ein Unterschied, ob ich reagiere, etwas dann weiß und ob ich wirklich agiere. Aber das kommt aus dem Namen des Unternehmens. Also in der Konnotation der Begrifflichkeit wirklich seinen eigenen Posten in dem Betrieb wahrzunehmen.
Ist die Krise gut?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt einen Spruch dazu, der sagt, Krisenzeiten sind Investitionszeiten. Und das kann man jetzt nicht schwarz-weiß sehen, aber grundsätzlich finde ich das erstmal nicht falsch. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der digitalen Baustelle mit einem GPS-gestützten Gerät. Wenn die Krise mir Fachkräfte entzieht und Kosten steigert, muss ich effizienter werden. Bedeutet, wenn ich in so ein Gerät investiere, in eine Digitalisierung investiere, dann werde ich schlagfertiger. Und es gibt ein weiteres Zitat, was da, finde ich, sehr gut reinpasst. Es gab mal einen Eishockeyspieler, Wayne Gretzky, der hat gesagt, ein guter Eishockeyspieler spielt dort, wo der Puck ist. Ein großartiger Hockeyspieler spielt dort, wo der Puck sein wird. Und das ist, finde ich, ein entscheidendes Kriterium. Nicht immer nur auf die Veränderung schon zu reagieren, sondern tatsächlich auch mutig in der Zukunft sich selber bestimmte Ziele zu stecken und die dann zu verfolgen, um potenziell schon im Vorfeld gewappnet zu sein auf Eventualitäten. Also nicht nur die Reaktion und das dann notwendige Agieren zu sehen, sondern du hast vorhin proaktiv gesagt, das ist genau der Begriff dafür. Proaktiv das Unternehmen zu entwickeln. Wo will ich mit meinen Zielgruppen hin? Als Beispiel.
Aber hast du konkrete Beispiele mal für was jetzt wirklich mal ein konkretes Beispiel, was sich ein erfolgreicher Unternehmer gemacht hat oder das im Vorblick soweit war? Also was für Maßnahmen getroffen worden sind?
Materialbevorratung beispielsweise. Angefangen, ein Lager einzurichten. Festgestellt, dass wir immer wieder in eine Falle gelaufen sind bei Betrieben, die ihre Materialien beauftragt bekommen haben, aber noch nicht bestellt haben. Und dann hatten wir teilweise in diesem Jahr 3, 4, 6 Monate Vorlauf bei Betrieben. Und dann hatten wir auf einmal Preissteigerungen jenseits von Gut und Böse. Und diese Betriebe haben relativ schnell dann angefangen, Materialien zu bevorraten. Weil ich kann beim Pflastersteinlieferanten, die nicht bestellen, schon bezahlen und dann bei denen auf Lager liegen lassen. Das machen die in der Regel nicht mit. Beim Kunden und Kunden auf Hof legen ist in der Regel auch nicht so richtig zweckdienlich. Die sind tatsächlich hingegangen und haben die zur Verfügung stehende Fläche, die sonst eigentlich Totraum war, auf dem Hof, dazu genutzt, um Materialien zu bevorraten. Sei es Schuttgüter in großen Mengen, sei es aber auch einfach die notwendige Pflastersteinmenge, die dann zur Ausführung in 20, 30 Wochen notwendig ist. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was viele gemacht haben, also wenn man diesen gesamten Aspekt betrachtet, wie man so etwas gepuffert bekommt, dann ist einer der einfachsten Aspekte, ist, ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Produktivzeit, die ich verkaufen kann. Die Betriebe, die es geschafft haben, ihr Unternehmen attraktiv aufzustellen, also hinzugehen und sei es über Social Media Marketing, sei es über Werbekampagnen an den Hochschulen oder wo auch immer, sich bei den Tag der offenen Türen mit einem kleinen Mikromessestand hingestellt zu haben, um die zukünftigen Fachkräfte schon dort anzuwerben, stecken noch ganz viele andere Faktoren der Personalentwicklung drin, ja, aber die es geschafft haben, ihren Betrieb als Personalmagnet aufzustellen, ja, das sind Betriebe, die von dieser Krise auch insgesamt weniger betroffen sind, weil sie ihre Produktivkraft einfach parallel erhöht haben.
Ich denke, wo es ja wahrscheinlich auch Verlierer gibt, gibt es auch immer Gewinner. Heißt, eigentlich bin ich ja als erfolgreicher Unternehmer vielleicht, oder auch wenn das alles soweit den Vorblick hatte, kann ich ja doch auch schon, oder werde ich wahrscheinlich auch eher optimistisch in die Zukunft gucken, weil ich wahrscheinlich doch auch durch, ja, Fehler anderer Unternehmer gegebenenfalls davon profitiere und dort eventuell auch die Fachkräfte gewinnen kann, oder? Wie schätzt du das ein?
Das ist genau das, was unserer Meinung nach passieren wird. Dass wir eine Schere ab dem nächsten Jahr weiter aufbauen werden, die sich weiter öffnet zwischen guten und schlechten Betrieben. Und die guten Betriebe werden die guten Fachkräfte von den schlechten Betrieben abwerben.
Also ein Wechsel. Sukzessive. Ein Wechsel vom Absolut. Arbeitnehmermarkt zum Arbeitgebermarkt. Oder wie siehst du das?
Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt?
Im Moment ist es ja, wenn ich als Arbeitnehmer auf dem Markt bin und, ich sag mal, von den Qualifikationen gut dastehe, habe ich ja eine ziemlich gute Auswahlmöglichkeit. Also kann gut verhandeln, kann gut auswählen.
Ja.
Denkst du, es dreht sich irgendwann?
Nein, das wird so bleiben. Aber es wird so sein, dass die Auswahl der arbeitgebenden Betriebe, die attraktiv erscheinen für die Arbeitnehmer, weniger werden. Aber dadurch wird sich ja dort auch die Auftragslage bündeln.
Achso, es gibt mehr,
die weiter
weniger also mehr große Firmen und weniger kleine, weil die kleinen oder andersrum.
Dass mehr große sind, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass wir eher so im Bereich 8 bis 15 Mitarbeitende dann wieder mehr Betriebe haben und weniger von den 1, 2, 4 Mann Betrieben. Also ja, größer dann schon. Ich glaube nicht, dass wir wieder in so einen Bereich kommen wie 80er, 90er, wo wir die 80, 100 Mann Betriebe serienweise hatten. Das glaube ich persönlich nicht. Aber wir werden definitiv eine Verschiebung der Fachkräfte, der Produktivstunden von den schlechten Betrieben zu den großen Betrieben erfahren über die nächsten Jahre. Weil eben, also
es guten hat meinst du, ne? Also nicht, dass hier der Eindruck entsteht, kleine Betriebe wären immer schlecht.
Nein, um Gottes nein, Willen, ne? Überhaupt also nicht,
ist,
nein.
Es geht um gut geführte und schlecht geführte und nicht um groß oder klein, ne? Um Gottes Willen.
Absolut, ja. Absolut. Habe ich nicht präzise genug ausgedrückt. Mit guten Betrieben meine ich, die tatsächlich eine gute Geschäftsführung umsetzen, die gut geführt sind, die Betriebe. Weil die können gute Löhne zahlen. Die können die adäquaten Löhne zahlen, die gefordert sind. Mit 14, 13, 15 Euro hole ich halt heute keine Fachkräfte mehr irgendwo aus der Ecke. Wenn ich kein Verbandsmitglied bin, muss ich ja nicht nach Tarif zahlen. Dann habe ich erstmal nur ein Mindestlohngesetz. Aber da brauche ich heute am Markt eigentlich nicht mehr zu gucken, dass ich dafür versierte, fähige Kräfte bekomme.
Okay, du hattest jetzt Materialvorrat oder das Produktivzeiten erhöhen. Was kann man denn noch machen?
Als allererstes Kosten senken. Und da gibt es einen Hauptblock, der bei den Betrieben halt eben tatsächlich jetzt gerade immer reinhaut. Das sind die Personalkosten im Büro. Und das hat häufig mit ineffizienten Strukturen zu tun. Also es gibt so Kennziffernvergleiche, wie viele Produktivkräfte verwalte ich mit einer Vollzeitkraft. Und wenn wir richtig gut geführte, gut organisierte, mit tollen Prozessketten, guten Verfahrensbeschreibungen uns angucken, dann haben wir Betriebe, wo wir 10, 12 Produktivkräfte mit einer Bürokraft gemanagt kriegen. Wir haben aber auch Betriebe, das war so das Worst-Case-Szenario, was ich gesehen habe, das war fast 1:1. Und dann war dort noch zusätzlich ein Bauleiter kurz vorm Ruhestand, der mehr verdient als die Geschäftsführung.
Entschuldigung, kann man das so pauschal sagen? Weil ich habe ja unterschiedliche Arbeitsbereiche, oder? Ich habe gewerblich, ich habe privat, ich habe vielleicht hochwertige Privatkunden, die vielleicht viel, viel mehr Rückfragen haben oder einen persönlichen Betreuer quasi ja schon bei meiner Firma haben. Kann ich das so pauschal sagen, dass es da ein Verhältnis gibt, oder?
Nein, du kannst nicht ein Verhältnis sagen. Es waren Beispiele von mir dafür, das natürlich ein 1 zu 10 deutlich mehr Spaß macht als 1 zu 2. Man kann nicht sagen, dass im öffentlichen Bereich jetzt auf einmal 20 Leute der Standard sind oder so. Das ist nicht so. Das kommt auch auf die Auftragslage selbstverständlich an. Also wie differenziert ist, sind die Aufträge an der Stelle? Privatkundenbereich, sehr intensiver Bereich, was das Kundenmanagement angeht, was die Kundenpflege angeht.
Du sagst Kosten senken und davor hatten wir Produktivzeiten erhöhen. Bei Produktivzeiten hast du gesagt, die Firmen, die durch gutes Marketing mehr Personal bekommen. Wie siehst du denn Kosten senken im Marketing?
Ich glaube, das kommt drauf an, wie meine Position und mein Standing am Markt ist. Ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung, so wie Marketing, so wie eigentlich alle Fragen in solchen Prozessen, ja, in solchen Entscheidungen. Also Marketing an sich ist für mich erstmal immer ein Werkzeug, wenn ich ein Auftragsproblem habe. Wenn ich mir irgendwann mal in einer Region einen Namen gemacht habe und nicht mehr nur ein Betrieb unter vielen bin, sondern eine Marke darstelle. Da gibt es in ganz Deutschland diverse Beispiele, die es geschafft haben, in ihrer Region zu einer Marke zu reifen. Dann ist das Marketing fast gar nicht mehr so richtig notwendig. Marketing kostet prinzipiell erstmal Geld.
Ja klar, aber wenn ich jetzt am Marketing spare, also du sagtest, es ist ja besser, da zu sein, wo es noch hingeht. Und beim Marketing geht es ja eigentlich genau darum. Sonst säge ich ja an dem Ast, wo ich drauf sitze.
Das kommt, wie gesagt, drauf an. Wenn ich beispielsweise im Pflegebereich unterwegs bin mit Dauerpflegeverträgen, dreijahresmäßig, dann ist es durchaus legitim, mal für 1 oder 2 Jahre Marketing nach unten zu schrauben in dem Moment. Aber selbstverständlich muss ich dann irgendwann auch mal wieder anziehen, weil sonst an dem Ast wirklich auf Dauer gesägt wird. Ich würde nicht nur das Marketing als Kostenfaktor sehen. Also Marketing ist kostenfaktortechnisch tatsächlich gar nicht so einer der Hauptpunkte, sondern wir sind dann, leider muss man sich da wieder im Kreis drehen, bei energetischen Kostenfaktoren. Ihr seid ja auch tagtäglich in Büros und in Firmen unterwegs. Wenn in einem Baucontainer, der zwar erstmal günstig ist, aber dann halt eben mit Elektroradiatoren geheizt wird, mit 2,8 kW die Stunde, das ist nicht effizient. Also es gibt ganz, ganz viele tausend Beispiele, wo halt in Büros einfach im wahrsten Sinne des Wortes Geld verbrannt wird.
Was ist denn so, wenn wir so ein bisschen auch die Zeit im Blick haben hier, vielleicht so eine Abschlussfrage jetzt an dich auch. Wie siehst du das Jahr 23 für die Unternehmen? Was kommt auf die Unternehmen zu? Was sollten die tun? Wie wäre man gut vorbereitet?
Also 2023, und da sind sich eigentlich alle beratenden Menschen irgendwo einig, werden wir wieder anfangen müssen, also nicht wir, sondern die Branche wird wieder anfangen müssen, mit Kunden und Kundinnen über Preise zu verhandeln. Wir hatten die letzten 10 Jahre eigentlich keine Preisdiskussion. Auch wenn die Betriebe nicht adäquat darauf reagiert haben meistens, wurde seltenst am Ende hart über den Preis diskutiert. Und das wird sich ändern. Und dann ist es notwendig, wenn ich den Preis mitgehen möchte, zu wissen, ob ich ihn mitgehen kann. Also tatsächlich, ich kann nur immer Menschen ermutigen an der Stelle, sich mit ihren eigenen Kalkulationen, Kostenstrukturen, Gewinnschwellen, Kennziffern auseinanderzusetzen. Und das ist das, was als Feedback eigentlich immer aus solchen Beratungen kommt, dass die Menschen halt Schritte nach vorne machen. Also sehen, was ist bislang passiert und was haben wir bislang als Ertrag auf den Baustellen gemacht. Also es ist weniger als die Hälfte der Betriebe, die Baustellen sauber nachkalkulieren. Die Betriebe wissen gar nicht, was auf ihren Baustellen gelaufen ist. Und 2023 wird dieses Problem verschärfen. Die Schere, was wir vorhin hatten, wird weiter auseinandergehen. Also ich kann nur dann als Empfehlung geben, ob das mit uns ist, ob das Schulung ist oder ob man sich von Haufen ein Buch kauft, ist eigentlich erstmal egal. Wissen aufbauen. Mehr Wissen über den eigenen Betrieb aufbauen. Das ist der häufigste, also das, was am meisten fehlt, dass die Betriebe nicht das Wissen über ihre eigenen Betriebe haben. Sie meinen es, wir hatten vorhin diesen Vergleich, 62-45, ja. Also die sich die Schulnote 1 und 2 geben, aber der Branche nicht. Diese Zahl wieder zu verschieben, es gibt nicht den konkreten, also man kann keine konkrete Empfehlung geben, macht das an der Stelle, weil dafür ist jeder Betrieb zu individuell. Jeder Betrieb hat individuelle Kostenstrukturen, individuelle Arbeitsbereiche, individuelle Leistungen, die ausgeführt werden. Und dann ist immer im Einzelfall zu gucken, was sind denn die Baustellen in den Betrieben? Wo wird das Geld verbraucht und womit wird es erwirtschaftet? Und ich finde einen Fokus, vielleicht einen konkreten, einen Fokus auf das, wenn man das rausgefunden hat, einen Fokus auf das, womit Geld verdient wird. Ja, weil wir haben die Aufträge. Die Auftragslage ist okay. Aber rauszufiltern, welche sind die lukrativen Aufträge, das ist eine Aufgabe.
Ja, und für dich persönlich, wie siehst du für dich persönlich das Jahr 23?
Ich glaube, es wird spannend. Spannend in dem Sinne, dass gerade diese Schere vermutlich auch bei uns in der Beratung sich weiter auftun wird. Also, dass wir das tatsächlich, was die letzten 18 Monate prognostiziert abzusehen war, dass das vermutlich eintreffen wird. Vielleicht nicht. Das ist so für mich die Spannung vom nächsten Jahr, wo die Reise hingeht, auch bezüglich Kosten. Wie viel werden wir als Stundenwert nächstes Jahr haben?
Ja. Alexander, magst du uns noch zum Abschluss ein bisschen was über die Arbeitsgruppe nennen, die du leitest und so, also ein paar Termine hatten wir jetzt schon, ein paar Termine haben wir ja noch, wäre ja vielleicht auch eine gute Gelegenheit so für Unternehmen, die hier zuhören, ja da dran teilzunehmen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen zum Abschluss der Folge.
Ja, die leitet Kurt Sachs von Spiro Projekte. Ich mache das mit ihm zusammen und das sind Termine, wo wir 2 Tage, jetzt hatten wir den ersten Termin Ende Oktober und da haben wir in der Regel so zwischen 4 und 8, 6 bis 10 Firmen zusammen, die Plankosten erarbeiten. Und häufig kommt dann die Frage, und das finde ich ganz witzig, wenn Kurt das sagt, ja, wie geht denn das jetzt? Und dann sagt Kurt, ja, wir fangen oben an und hören unten auf. Und so einfach ist es tatsächlich, ja. Also es ist tatsächlich so einfach. Man nimmt eine BWA, fängt oben an, hört unten auf. Man nimmt eine Plankostenrechnungserfassungsmaske, fängt oben an, hört sie unten auf. Wie ein Formular, das ich für einen Förderantrag eben ausstelle. Ich muss es komplett machen. Und wenn ich es komplett gemacht habe, habe ich alle Informationen so einem System gegeben. Und das tun wir da. Das Spannende finde ich bei solchen Seminaren, wenn wir das als Plankostengruppe haben, sind die Diskussionen, die nebenbei entstehen. Die Gespräche, die nebenbei geführt werden. Also Fallbeispiele, wie Betriebe mit unterschiedlichen Szenarien umgehen. Weil dann halt auch, wenn 3, 5, 8 Unternehmen zusammensitzen, man in der Regel 3, 5 oder 8 unterschiedliche Meinungen dazu hat. Und es gibt eben nicht immer die richtige Entscheidung. Also ob die Entscheidung richtig ist oder nicht, weiß ich zur Entscheidungsfindung nicht. Und das finde ich spannend bei der Plankostengruppe, dass man dort nicht nur im 1:1 Austausch mit Beratung und Beratenden steht, sondern viele Menschen zusammenkommen, mehrere Menschen zusammenkommen, die die gleiche Intention haben, wie Podiumsdiskussionen, Kamingespräche etc. Ja, das ist, finde ich, das Spannende an der Plankostengruppe.
Gibt es ja noch Plätze für Anfang des Jahres oder seid ihr ausgebucht?
Ja, nee, ein paar Restplätze haben wir noch. Der Dezember ist komplett ausgebucht. Der ist sogar tatsächlich leicht überbucht, was mich sehr freut. Also wir stellen ein hohes Interesse fest, sei es bei uns, sei es bei Kurt Sachs, bei Spiro Projekte, sei es über die Plankostengruppe. Ich glaube, die 9 Termine sind mittlerweile auf der Homepage und wer Lust hat, anmelden, mitmachen. Sind meiner Meinung nach definitiv gut investierte 2 Tage.
Super. Dann bedanken wir uns für deine spontane Zeit, dass das so gepasst hat. Und ja, für das Gespräch mit dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, die Zuhörenden hier konnten viel damit mitnehmen. Und Alexander, dir heute am 11.11. ein schönes Wochenende.
Danke. Danke gleichfalls. Hat mich gefreut, wieder mit euch sprechen zu dürfen. Merci.
Okay, ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.